Okay, alle guten Dinge sind fünf.
Hallo Ali, herzlich willkommen zu Business WTF.
Herzlich willkommen zu Business WTF, dem Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten.
Genau, dem alternativen Business-Podcast.
Ich glaube, wir können nicht jede Folge so anfangen.
Warum nicht? Wir müssen das.
Das ist ermüdend.
Das steht in den Richtlinien, die wir festgelegt haben, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, dass wir uns ausnahmsweise...
In den Promotionsrichtlinien.
Dass wir uns ausnahmsweise an solche
Hallo,
Strukturen
liebe Hörerinnen.
Halten.
Willkommen in einer neuen Folge von Business What the Fuck, die heute, ich meine, so viele Folgen haben wir noch nicht gehabt, aber heute durchaus ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht.
Warum?
Weil wir sind gerade direkt aus Japan zurückgekehrt.
Ja, direkt ist übertrieben.
Jetzt gehen wir natürlich damit an. Ich bin vor 2 Tagen aus Japan zurückgekehrt.
Ja, das stimmt. Ich bin schon vor einer Woche zurückgekommen und die Woche hat es wirklich gebraucht, um wieder da anzukommen.
Mhm. Ich habe Tag 3 und bin schon voll fit.
Ja, aber du hast auch eine entspannte Woche in Japan gehabt, ohne mich und dem Daniel.
Ja, durchaus.
Und die Woche, die wir gemeinsam in Japan verbracht haben, war durchaus eine wilde Woche.
Wild. Für unsere Verhältnisse sehr, sehr wild.
Sehr, sehr wild.
War wirklich sehr, sehr wild.
Ja.
Für unsere Verhältnisse.
Sehr spannend und sehr wild.
So ein Weststaaten-Meth-Addict wird das jetzt nicht als wild bezeichnen.
Ja, okay.
Ja. Aber es war wild für unsere Verhältnisse.
Das ist so, was soll ich jetzt darauf sagen?
Okay.
So, ja, okay.
Bitte, das heißt, was haben wir dort gemacht eigentlich?
Wir haben dort nämlich ein Wrestling-Match besucht. Wir sind eigentlich nur nach Tokio geflogen, um eine Person zu interviewen.
Das hört sich jetzt ein bisschen wenig an.
Das ist aber genau der Grund, warum wir in Japan waren.
Ich könnte das schon größer darstellen. Wir sind nach Tokio geflogen, weil es dort eine Person gibt, deren Lebensumstände und Wirklichkeit durchaus ein bisschen verrückt sind. Es ist eine Wienerin, die Thekla Kaishauri, die von Wien nach Tokio gezogen ist, um in Japan ein Wrestling-Star zu werden.
Und sie hat es geschafft.
Sie ist in Japan jetzt ein Wrestling-Star. Und wir waren dort und haben eine Wrestling-Veranstaltung. Also wir reden da jetzt nicht von olympischen Wrestling. Sondern vor diesem Show-Wrestling. Sie wird
da
total dagegen sprechen.
Ja, ja, nichts ist Show, alles
vielleicht
ist echt.
Einige, keine Ahnung, ob jemand irgendwelche Bezüge kennt. Ich kenne das noch von früher mit WWF, die heißt jetzt nicht mehr so, sondern WWE und Hulk Hogan und Bret Hitman Hart.
Als Kind?
Als 14, 15-Jähriger.
Hast du so Hulk-T-Shirts gehabt?
Nein, aber wir haben gewrestelt.
Wirklich?
Ja.
Ich habe das den Kindern jetzt auch beigebracht, was Wrestling ist.
Gut. Hilft.
Und sie sind dann in der Wiese rumgestürzt.
Ja.
Und dann habe ich ihnen erklärt, sie müssen sich im Vorhinein ausmachen, wer gewinnt und verliert.
Mhm.
Und das war das Ende dann vom Interesse am Wrestling.
Das ist interessant.
Weil niemand wollte...
sich auf diese Storyline einlassen.
Ja, okay. Niemand wollte offiziell verlieren.
Auf jeden Fall, das war sehr verrückt. Es war wirklich sehr, sehr verrückt.
Es war wirklich verrückt.
Wirklich, wirklich wahnsinnig. Weil wir waren nämlich dort, um dann auch ein Interview mit ihr zu führen. Das heißt, nachher sind wir mit ihr durch das Rotlichtviertel von Tokio gewandert. Zusammen mit dem Kunsthistoriker unseres Vertrauens, dem Daniel Uchtmann.
Mhm. Hallo, hier spricht Daniel Uchtmann. Ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler im Kunsthistorischen Museum.
Der mit uns in Tokio war, der mit uns dabei war, weil wir mit ihm zusammen ein Projekt umsetzen, das wir selber entwickelt haben, ein Hörbuch zu den 7 Todsünden.
Genau. Die Idee davon ist, dass der Daniel seine Expertise, seine kunsthistorische Expertise ausspielt und uns etwas über die sieben Todsünden in den großen Meisterwerken des KHMs erzählt und dann rausgeht in die Welt und sich ins echte Leben stürzt und ebenso verrückte Menschen wie die Thekla trifft, um über jeweils eine Todsünde zu reden.
Mhm. Weil diese Menschen mit irgendwelchen Aspekten, die wir in diesen Bildern wiederfinden, im echten Leben zu tun haben.
Genau.
So, das ist die Grundidee.
Das ist die Grundidee und die bringt uns eben nach Japan.
Und da haben wir die gute Idee gehabt, wir fliegen jetzt nach Japan.
Wie ist diese Idee zustande gekommen? Weil es ist schon ein bisschen verrückt.
Willst du ehrlich wissen, wie ich habe die Thekla entdeckt.
Ich muss noch eine Sache vorher sagen, weil kurz bevor wir abgeflogen sind, am Tag davor, als ich meinen Koffer gepackt habe, habe ich mir kurzfristig schon gedacht, wir sind schon echt verrückt, dass wir das da jetzt tun. Wir sind echt verrückt, dass wir jetzt ins Flugzeug steigen, 12 Stunden unterwegs sind, um dann in 16 Stunden unterwegs sind, um dann in Tokio zu landen, um zu einem Wrestling-Match zu gehen und eine Person zu interviewen.
Stimmt.
Für ein Hörbuch.
Ich muss ja dazu sagen, ich habe auch solche Gedanken gehabt. Auch ich habe kurzzeitig das Gefühl gehabt, okay, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, so einen Aufwand zu betreiben? Und ehrlich gesagt bin ich immer wieder zum selben Punkt gekommen und der war ja. Die Antwort war ja. Einerseits passt es zum Projekt. Die Sünde, die wir besprechen, ist die Maßlosigkeit. Was für einen besseren Ort wie Japan gibt es zur Maßlosigkeit? Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch schon dort waren. Und das ist das Land der Gegensätze. Nennt man es gern. Und das ist tatsächlich das Land der Gegensätze. Es ist das Land des Zen-Buddhismus, der absoluten Stille und Selbstreflexion in einer gewissen Weise und der Höflichkeit und des Respekts und der Demut und dieser Würde. Ich habe voll viele Menschen mit Würde gesehen.
Das stimmt, das ist genau, was übrig bleibt.
Und dann gleichzeitig ist es so übersexualisierte, überstimulierte Wahnsinnswelt teilweise, also so Bubblen gibt es in Tokio, wo man sich einfach nur denkt, das kann es ja jetzt einfach nicht geben.
Diese Spielhölle.
Wahnsinn, es gibt dort
unfassbar
Spielhöllen, die wirklich nur mehr die Funktion erfüllen, zu 100% zu stimulieren. Da gibt es nichts anderes mehr wie, also es ist einfach
total. Ich weiß nicht, ob man einen Ton davon einspielen können.
Kann man.
Aber das war so arg, weil es war einfach so eine kleine Bude, total unscheinbar eigentlich von außen. Und dann geht man rein und das sind nicht einfach Spielautomaten, so einarmige Banditen, sondern du hast so ein Spiel, das irgendwie drückst halt rum.
Aber es war keine kleine Bude.
Überhaupt nicht. Drinnen drinnen eröffnet sich eine ganze Welt.
Ja.
Und dann ist es quasi das, was du kriegst, sind so Kugeln, die dann aufeinander krachen. Und das macht und das war von hunderten Automaten gleichzeitig.
Total irre.
Total irre. Und die Leute sitzen dort wie Zombies.
Wie Zombies,
und werden so beprügelt mit Dopamin.
Es war extrem bedrückend. Wir sind alle drei rein und das erste Gefühl, das wir gehabt haben, war so, wow.
Ja.
Boah, ist das bedrückend.
Mhm.
Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, das ist kein Floskel. Die schreit einem entgegen, wenn man in Tokio ist.
Ja.
Total verrückt. Ich war dann noch in Kyoto, ich habe dann noch einen Urlaub drangehängt. Da ist es viel weniger dramatisch, viel, viel weniger. Viel weniger.
Aber weil Tokio umgekehrt ist es ja auch so, das hat mich so arg überrascht, weil Tokio ist ja so eine unfassbar riesengroße Stadt. Müsst ihr nochmal nachschauen, wie viele Einwohner.
14 Millionen, aber im Kern. Und ich bin wirklich in den 7 Tagen Tokio, ich glaube 5%. Bin ich von Tokio abgegangen.
Und wir waren auch ganz am Anfang, da warst du nicht mit, aber ich und der Daniel waren auf so einem hohen, quasi auf dem größten Aussichtsturm und du fährst halt rauf und du siehst rundherum nur Stadt bis zum Horizont. Du drehst dich quasi einmal im Kreis herum, oder du gehst halt im Kreis herum auf diesem Aussichtsturm und Stadt. Und es hört nicht auf. Und gleichzeitig ist die U-Bahn so gemütlich. Alles hat so eine Gemütlichkeit. Dieser Ton, wenn du dann aussteigst und alles ist so verkindlicht und irgendwie süß. Die Leute, niemand rempelt dich an, alle steigen, sind irgendwie urrespektvoll. Niemand isst oder telefoniert oder schaut irgendwelche Fernsehsendungen in der U-Bahn.
Ja, und die Klos, Iris. Können wir bitte kurz über die Klos sprechen? Ich habe in meinem Leben noch nie so saubere Toiletten
gesehen.
Ja,
unglaublich.
Ich war dann in ein paar Bars, weil wir waren ja dann eben noch mit der Tekla unterwegs. Wir haben ja eben auch ein Interview im Gehen gemacht, dann im Rotlichtbezirk. Mhm. Und waren mit dir saufen in Wirklichkeit. Ja. So hardcore, muss man so sagen.
Für unsere Verhältnisse.
Für unsere Verhältnisse. Ja, es war sehr, sehr lustig. Mhm. Und dann hat es eine Karaoke-Session gegeben, die hat mich zerstört. Und auf jeden Fall waren wir ja auch in Bars unterwegs und selbst in den irgendwie, ich will nicht sagen schmutzigen Bars, weil die sind nicht schmutzig, aber sie sind schon irgendwie anrüchig.
Also Kneipen. Einfach ganz normale Kneipe.
Gut, ja, Kneipe, ja. Man geht auf die Toilette und es ist so...
Es ist sauber.
Es ist riesig, es ist sauber. Immer diese automatischen Hinternspüler.
Ja, ja.
Es ist einfach verrückt, selbst das ist verrückt.
Es ist so verrückt.
Es
ist diese... Weil ich habe mir immer gedacht, okay, das ist halt so ein Klischee Japan gegenüber.
Ja,
und wir haben im Vorhinein ja mit der Tekla darüber geredet, ob das wirklich so ist.
Mhm.
Weil ja die Frage war zur Maßlosigkeit eben... zahlt sich's aus, nach Japan zu fahren. Mhm. Und dann war die Idee, okay, weil dort geht es halt um die Gegensätze und die Tekla kann uns was davon erzählen.
Ja.
Und dann haben wir das mit ihr im Vorhinein quasi geklärt, ob das unsere Vorstellung ist. Und ich habe so arg gefunden, dort zu sein und du kommst dem nicht aus.
Nein.
Es ist einfach so, es schreit dir ins Gesicht.
Wir sind da am ersten Abend zu dritt durch, es war Freitag, durch dieses Vergnügungsviertel spaziert und alle drei waren wir irgendwie
einfach
so vor den Kopf gestoßen.
Sie.
So unfassbar überwältigt. Es hat sich so angespürt, als würde man in eine andere Wirklichkeitsebene wechseln.
Mm.
Total schräg.
Mm.
Vollkommen verrückt.
Und dann war ich am Tag drei oder so, war ich dann in so einer Klosteranlage und die war riesengroß auch, ein Riesenpark. Also nicht in diesem touristischen Tempel, wo wir gemeinsam waren, sondern bei einem anderen Tempel. Und der Park war wie der Wiener Prater, nur ohne die Vergnügungseinheiten.
Mhm.
Du hast nicht Fahrrad fahren dürfen, du hast nicht rauchen dürfen, du hast nicht picknicken dürfen, du hast nichts tun dürfen, du hast nur spazieren dürfen durch die Natur. Und dann war so ein Tempel und alles war total ruhig und irgendwie so friedlich, mitten in fucking Tokio. Mhm. Und dann gehst du raus aus dem Park und wuff, Menschenmengen, Riesenmassen, Konsum, alles, was nur geht.
Mhm.
Und direkt nebeneinander.
Ja, so viel. Auf jeden Fall alles, was man auch bei uns kennt in Tokio, ist es 10-mal größer.
Mindestens.
Ich war dann auf so einer Luxus, zufällig, weil ich so viel gegangen bin ich unbewusst über so eine Luxusmeile gestolpert. Und wenn man Luxusmeile sagt, dann stimmt das in Tokio. Weil es sind wahrscheinlich 2 Meilen, wo du eine Luxusmarke nach der anderen hast. Irgendwie so das goldene Quartier, nur mal 20 wahrscheinlich.
Mhm.
Total irre. Total. Was mir jetzt aber übrig bleibt von unserem Trip, wir haben da nämlich tatsächlich drüber geredet. Ihr habt schon mitgekriegt, in dieser Folge ist es jetzt eigentlich eher darum gegangen, mal kurz wieder Hallo zu sagen und
anzukommen in Wien.
Und euch mal ein bisschen mitzunehmen, was wir in den letzten 2 Wochen eigentlich erlebt haben. Was aber dann schon übrig bleibt und wo ich, glaube ich, auch zukünftige Folgen sehe, also konkrete Business What the fuck Folgen sehe, die sich direkt aus diesen Erfahrungen jetzt rausleiten lassen.
Die Spannung wird immer größer.
Die Frage, welcher Projektrahmen ist der richtige?
Welcher Projektrahmen ist
also im Sinne von auch, wie findet man seine Idee, wie setzt man die Idee um, aber auch in welchem Rahmen darf diese Idee dann auch entstehen? Weil bei uns war ja dann voll die Auseinandersetzung, jetzt nicht zwischen uns, aber in uns und so Diese Unsicherheit, dürfen wir das überhaupt? Mhm. Ist das nicht, dürfen wir, weil wir haben jetzt, wir fliegen nach Tokio, dann fliegen wir in die Schweiz, dann fliegen wir nach Deutschland.
Also dieses Projekt ist schon wirklich riesengroß geworden.
Für unsere Verhältnisse wirklich sehr, sehr groß geworden.
Ja.
Und wir investieren da auch sehr viel Geld. Und wir nehmen viel Risiko.
Mhm, das stimmt.
Ja, weil wir an die Idee glauben und wir müssen nicht mal mehr dran glauben. Wir wissen, dass die Idee gut ist, weil wir haben schon Dinge gemacht. Wir wissen jetzt, wie es sich anhört und wie das komplette Konzept ausschaut. Wir sind einfach überzeugt von der Idee.
Auf jeden Fall.
Und da macht es natürlich für uns Sinn, jetzt auf diese Geschäftsebene zu wechseln, so Risiko auch einzugehen. Und trotzdem, wenn man sich dazu entschieden hat, so ein Risiko einzugehen, bleibt dann trotzdem immer noch die Frage offen, wie viel ist denn jetzt zu viel?
Ne, weil es schon so ein quasi so ein Vernunftanteil dann gibt, oder? Der sagt, naja, ist das jetzt wirklich wirtschaftlich, geht sich das aus? Also es geht sich aus, weil wir haben ja ein Budget, wir haben auch eine Förderung dafür gekriegt, deswegen wissen wir, dass sich das auch ausgeht.
Ja. Aber kann man sagen, 45% werden von der Wirtschaftsagentur gefördert.
Genau, aber in dieser Förderung, in diese Förderung haben wir nicht reingeschrieben, dass wir nach Japan fahren. Wir haben dann quasi begonnen, mit der Hilfe von dieser Förderung das Projekt anders zu denken, nämlich auf eine Art auch größer zu denken und Geld dorthin zu investieren, wo wir finden, dass es sich auszahlt, nämlich auch nach Japan zu fahren. Aber es gibt so einen Vernunftteil, der sich denkt, ist das wirklich, wirklich notwendig? Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber einen ganz großen Teil, der sich, also wo ich einfach überzeugt davon bin, dass das ein riesen Push ist für das Projekt, für uns die Erfahrung zu machen, nach Japan geflogen zu sein und die Thekla in Japan zu treffen und dieses Wrestling-Match in Japan zu sehen. Ja. Das verändert einfach das ganze Projekt, als wenn wir jetzt quasi nur unter Anführungszeichen Leute in Wien treffen würden. Und man muss auch dazu sagen, wir wollten auch einfach
absolut,
nach Japan fahren. 100%. Es war einfach auch unser persönliches Interesse, mal in Japan gewesen zu sein.
Und wir haben beide, glaube ich, dieselbe Perspektive auf die Selbstständigkeit. Also weiß ich ja, weil wir haben jetzt schon so viel miteinander zu tun. Und bei der Selbstständigkeit, also der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben, ist auch derjenige, dass wir Dinge erleben wollen. Ist so.
Ja, stimmt.
Wir wollen keinen 9-to-5-Job. Mm. Das ist, interessiert uns nicht.
Wir wollen
nicht.
Auch nicht einfach nur vernünftig sein.
Nein, weil sonst hätten wir einen 9-to-5-Job. Mm. Das interessiert uns nicht. Das heißt also, die Selbstständigkeit, das Ding, das wir jetzt da gerade hochziehen, hat auch natürlich sehr viel nicht nur mit Selbstverwirklichung zu tun, man spricht oft von Selbstverwirklichung. Ich will mir Erinnerungen schaffen. Ich will mir Herausforderungen schaffen.
Hm.
Ich will staunen, ich will was lernen. Und wenn sie das dann auch
was
noch
erleben
und wenn sie das dann plötzlich auch im Beruflichen, ins Berufliche einweben lässt, wo das Berufliche doch eigentlich so unfassbar viel Zeit in unserem Lebensrahmen einnimmt, das verschiebt dann natürlich dann auch irgendwie den Bezugsrahmen.
Mhm.
Und dann wären so Reisen dann auch sinnvoll.
Ich kann mich gut erinnern, wo du daherkommen bist mit der Thekla, mit der Wrestlerin.
Ja, das ist lustig.
Und weil wir waren auf der Suche nach einer Protagonistin, die da passen könnte zur Maßlosigkeit. Und dann bist du mit der Thekla daherkommen und es war so, wow, okay, eine Wrestlerin in Japan. Und dann war relativ schnell die Idee im Raum, wir könnten ja nach Tokio fliegen.
Mhm.
Und mir war so klar, in dem Moment, wo diese Frage im Raum gestanden ist, dass das so passieren wird, das gibt kein Zurück mehr. Es gibt so gewisse Dinge, die stellt man so, ja, wir könnten ja in den Raum. Und dann weiß man eigentlich schon ganz genau, es gibt kein Zurück.
Ja, aber
das
auch,
muss so sein.
Ich verstehe es aber auch, weil wir entwickeln jetzt unsere eigenen Produkte, Verlagsprodukte.
Du willst so ganz vernünftig
darüber
reden.
Aber das ist gar keine Vernunft, sondern wir im Jahr 2025 machen wir jetzt ein Buch und ein Hörbuch und jetzt wir entwickeln auch ein Magazin. Das ist genau dieselbe Philosophie, deswegen hole ich das jetzt damit rein. Das heißt, wir bauen gerade in einer Zeit, wo alle drüber klagen, dass die Medien nicht mehr funktionieren, dass die Konsumgewohnheiten sich komplett verändert haben, bauen wir Kulturprodukte, die
überall sonst gekürzt werden.
Die überall, genau, super, du bringst es auf den Punkt, die überall sonst gekürzt werden.
Mhm.
Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, dass diese Dinge für uns wirklich funktionieren, dass diese Produkte für sich funktionieren, ist, wenn diese Produkte eine Seele besitzen.
Mhm. Und Ja.
Und diese Seele, die kann man nicht erzeugen, indem man generische Storylines erfindet und die dann irgendwie künstlich zusammenbaut mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzen. Das können Techniken sein, die man dazu nutzt. Also ich will da jetzt überhaupt nicht technologiefeindlich wirken oder so. Aber ich habe das Gefühl, die Dinge brauchen eine Seele, die Dinge brauchen einen Kern und dieser Kern muss ein Erfahrungskern sein. Das muss was Menschliches sein. Irgendwas, das tatsächlich aus Emotionen und aus einer direkten Verbundenheit damit entsteht.
Und damit auch den Protagonisten, den Daniel Uchtmann, der eine Riesenrolle spielen wird in diesem Hörbuch.
Er ist so toll. Ich bin so ein Fan.
Den auch herauszufordern. Weil ich glaube, er war sich am Anfang, als er dazu gesagt hat, mit uns gemeinsam das zu entwickeln, überhaupt nicht bewusst, warum man sich da einlässt.
Nein, überhaupt nicht. Am Anfang war das alles sehr
verheißen. Wir stürzen ihn dann so schrittchenweise, habe ich das Gefühl, ins immer tiefere Wasser. Und er macht einfach mit und erlebt das mit. Und ich glaube, genau das war ja auch, das haben wir am Anfang vielleicht nicht so formuliert, aber ich glaube, das war unbewusst das Gefühl, das wir auch dazu gehabt haben, wir müssen den herausfordern.
Das stimmt.
Weil dann wird es echt, dann kann er echt was dazu sagen, dann hat er echte Fragen,
das stimmt.
Dann hat er echte Emotionen
dazu. Die Seele
dazu
wieder, der absolute
100%. Und kann was damit machen und ist nicht, schreibt jetzt nicht eine kulturwissenschaftliche Abhandlung zu den 7 Todsünden und erklärt uns ein bisschen was über irgendwelche Bilder, die im KHM hängen.
Was ja dann auch nicht zur Konzeptidee gepasst
genau,
hätte.
Genau, sondern er wird quasi, er ist ein Mensch und er macht eine Erfahrung und er stürzt sich ins Abenteuer. Und das Abenteuer ist halt einfach riesengroß geworden. Das finde ich so, so, so toll.
Ist unsere Reise eigentlich maßlos?
Nein, sie verfolgt ja einen guten Zweck.
Der wäre?
Ein Interview zu führen für unser Projekt. Und online oder sowas wäre nicht dasselbe. Wir wollen ja auch die Stimmung dort einfangen. Wollen ja auch ein bisschen länger mit Thekla sprechen. Also ich finde sie nicht maßlos. Wenn wir jetzt in First Class reisen würden, dann vielleicht.
Das Schöne ist ja, dass die Leute, die wir treffen, durch diese 7 Todsünden, alle so einen Impuls im Leben haben. Ja. Nämlich alle durchwegs.
Ja,
die
sind so
alle
faszinierende
auf eine gewisse
Leute.
Weise wahnsinnig. Und auf einer anderen Seite extrem sympathisch in ihrem Wahnsinn.
Ja, weil wer will schon normal sein? Ja, muss man so sagen.
Ja, ja.
Wer will schon normal sein?
Das ist, ja.
Es ist wirklich null Interesse. Viel zu wenig wahnsinnig.
Okay,
das war's.
das ist das Schlusswort des Tages.
Okay. Mein
Embrace
Resümee
your Wahnsinn.
Und akzeptiere Risiken.
Das wäre ein schönes Merchandise-T-Shirt.
Ja.
Embrace your Wahnsinn.
Aber auf eine positive, liebevolle, mitfühlende Art.
Ui, da kommt gleich wieder die Kritik ins Spiel.
Nein, keine Kritik, aber ich kann ja auch total destruktives Arschloch sein.
Ja, und das wollen wir nicht.
Mm-mm. Okay. Machen wir es einfach so, oder? Dann war das so. Wir freuen uns auf.
Vielleicht sollten wir das noch am Schluss sagen, nämlich dieses Hörbuch wird jetzt noch ein Jahr dauern, bis das rauskommt.
1,5 Jahre.
Ja, wahrscheinlich.
Zu Weihnachten dann erst, ja.
Genau.
2025.
Dieses Hörbuch, das wird jetzt noch eine Zeit dauern, bis das rauskommt. Mhm. Geplant ist der Herbst 2025. Mhm. Aber wer uns begleiten möchte, wer das sehen will, wen wir sonst noch besuchen, müsste uns folgen auf Sissi Grantig Instagram. @SissiGrantig.
Und sobald wir dort zum Posten anfangen, könnt ihr dann uns mit begleiten.
Na, hör auf, sowas zu sagen.
Ich setze uns nur unter Druck, ein bisschen mehr Social-Media-Arbeit zu machen.
Na, das ist ja nicht so negativ. Was noch ein Läufchen, Andi. Positiv.
Okay, das war's für diese
also
Folge.
Also wer uns da folgen möchte, müsste uns auf
sissigrantig auf
Instagram folgen.
Ich sehe auf Business What the Fuck Instagram auch verlinkt.
Verlinkt, genau.
Ja. Okay. Ja, gut, das war's. Ich habe sogar ein urtolles Buch zu dem Thema. Vielleicht könnte man da eine eigene Episode dazu machen.
Mhm. Und zwar?
Das sage ich dir das nächste Mal. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, tschüss. Then he has not.